Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Jessica Sturmberg und diesen Themen. Die G20-Staaten suchen in Riad nach einem neuen Steuersystem, das Internetgiganten mit einbezieht, die bisher nur wenig Steuern zahlen. Der Allianz-Konzern will sich ein grünes Image geben und meldet gute Geschäftszahlen. In Hongkong droht ein Brain Drain, also die Mittelschicht will auswandern. Und das Internet gilt als Brandbeschleuniger für Radikalisierungen. Inzwischen nutzen schon Kinder in der Grundschule Smartphones und soziale Netzwerke. Was sollten Schulen, Eltern und der Gesetzgeber da tun. Aber zuerst schauen wir nach Brüssel zum EU-Gipfel. Wie einigen sich 26 EU-Länder auf einen Haushalt für die nächsten Jahre, der ohne das Geld der Briten auskommen muss und entsprechend zu Verschiebungen führen wird? Das ist jetzt das Thema auf dem Sondergipfel. Dass es nicht leicht werden würde, war vorher klar. Der Gipfel hatte schon bereits mit großen Differenzen begonnen. Bettina Klein, unsere Korrespondentin in Brüssel, die Frage an Sie. Ratspräsident Charles Michel sucht als Vermittler nach Lösungen. Wo stehen denn die Verhandlungen momentan?
Also die gemeinsame Sitzung aller 27 Staats- und Regierungschefs ist immer wieder verschoben worden heute, um mal das an dieses Bild zu zeichnen. Von 10 Uhr auf 11, auf 12, dann auf 16 und jetzt auf 17 Uhr. Und das zeigt sich in etwa, was sich hier tut. Es gab viele bilaterale und trilaterale Gespräche und solche in Vierer- und Sechsergruppen. Und wir wissen noch nicht, ob es die ganze Nacht durchgeht oder ob und wann man sich möglicherweise auf den nächsten Gipfel hier vertagt. Es ist am Nachmittag etwas Bewegung hineingekommen, nachdem es erst so aussah, als könnte dieser Gipfel schon heute ergebnislos zu Ende sein. Es hat begonnen mit einem Treffen der sogenannten sparsamen Vierstaaten, also Österreich, Niederlande, Schweden, Dänemark am Mittag. Ein Treffen, zu dem sich dann Merkel und Macron gesellten. Und in Folge gab es dann wohl eine gewisse Offenheit, sich in der Vier sich möglicherweise doch wegzubewegen von dieser strikten Forderung, danach 1,0% der Wirtschaftsleistung im EU-Budget beizubehalten. Es sah dann nach einem Korridor aus, 1,03 bis 1,06. Die Agrarausgaben würden danach weniger angetastet, die Strukturfonds dagegen stärker heruntergefahren. Also man muss jetzt mal abwarten, wie Charles Michel das wirklich jetzt in einen Vorschlag gießt. Den haben wir noch nicht gesehen. Das Plenum hat hier noch nicht mal angefangen und davon wird jetzt abhängen, wie das hier weitergeht.
Jetzt haben Sie beschrieben, wer sich da gerade möglicherweise bewegt. Wer bewegt sich denn nach bisherigen Erkenntnissen nicht und blockiert?
Naja, also wir haben gehört eben von diesen vier Staaten, dass es da Bewegung gibt, sich von diesen 1,0% möglicherweise wegzubewegen. Aus den Niederlanden hört man aber, das Parlament wird auf gar keinen Fall Zustimmung für mehr geben. Das heißt, man müsste das über die Rabatte wieder reinholen. Also so richtig viel Bewegung sieht man da nicht. Wir haben gerade Viktor Orban hier zu Besuch gehabt im Pressesaal, ausgesprochen ungewöhnlich, dass ein Regierungschef sich hier selbst zu den Journalisten direkt begibt, kommt mitunter vor. Und er hat noch einmal gefordert, 1,3% der Wirtschaftsleistung wolle er. Das ist genau das, was das Parlament auch fordert. Und Orban hat behauptet, das sei die Position von 17 Staaten in Europa. Das ist natürlich mit dieser anderen Gruppe überhaupt nicht vorstellbar und überhaupt nicht machbar. Und die osteuropäischen Staaten und auch südeuropäischen Staaten beharren darauf, dass weniger gekürzt wird bei der Strukturförderung. Und sie wollen einfach aber auch eben ein höheres Budget insgesamt haben. Das heißt, es gibt an verschiedenen Fronten immer noch verschiedene Länder und Interessengruppen, die sich nicht sehr bewegen wollen. Aber wie gesagt, es ist eine gewisse Dynamik hier am Nachmittag hereingekommen, dass zumindest dann so ausgehen könnte, dass man ein etwas angenäherteres Bild hat, ob es hier wirklich einen Durchbruch gibt. Das wage ich noch zu bezweifeln.
Das meiste Geld fließt ja derzeit in die Landwirtschaft und in die EU-Struktur- und Regionalförderung. Sieht es denn dann so aus, vor dem Hintergrund, was Sie gerade geschildert haben, dass es dabei weiter bleibt?
Na, das hängt jetzt wirklich vom neuen Vorschlag ab. Es wird gekürzt bei der Landwirtschaft, allerdings lange nicht so viel wie von der Kommission einmal angedacht. Da ist Emmanuel Macron davor, denn Frankreich profitiert sehr stark von der Agrarförderung, aber auch Deutschland, vor allen Dingen die ostdeutschen Regionen. Die östlichen und südlichen Staaten dagegen wollen vor allen Dingen ihre Regionalförderung bewahren. Und das ist hier einer der großen Zankäpfel im Augenblick. Es geht jeweils dann um viele Milliarden, aber da ist auch noch eine Menge Spielraum und man wird am Ende auch sehen müssen, was rechnet man wo runter und kann man da quasi auch zahlenmäßig eine gewisse Kosmetik anbringen, sodass es den Staaten es einfacher fällt, das zu Hause zu verkaufen. Dass es Kürzungen geben wird, ist klar. Die Frage ist nur, in welchem Umfang, und gerade Frankreich dringt darauf, die Agrarförderung beizubehalten.
Und noch kurz, der zeitliche Druck ist groß. Das Thema soll möglichst vor der deutschen EU-Ratspräsidentschaft gelöst sein. Ist das realistisch?
Ja, das sehen viele hier eher skeptisch. Es ist das Interesse von Deutschland, es vorher geregelt zu haben, damit nicht die gesamte Ratspräsidentschaft komplett von diesem Thema dominiert wird. Und auch Deutschland müsste sich sehr viel stärker auch noch als Mediator hier einbringen, hätte auch weniger Möglichkeiten, eigene Interessen zu verfolgen. Wir werden sehen, ob es jetzt unter der kroatischen Ratspräsidentschaft noch möglich sein wird. Es gab eigentlich das ganze letzte halbe Jahr doch enorme Zweifel daran, dass es zu schaffen sein wird.
Bettina Klein, live aus Brüssel. Die EU sucht nach einer Lösung im Haushaltsstreit. Ganz herzlichen Dank. Ja, wie löst man das Problem, dass Internetgiganten enorme Gewinne erwirtschaften mit ihren digitalen Geschäften, etwa Streamingdiensten oder Cloud-Angeboten, aber dann dafür so gut wie keine Steuern zahlen, weil die Steuersysteme, so wie sie bisher angewandt werden, diese Art von Geschäften nicht so richtig greifbar machen? Das ist das große Thema des Treffens der Finanzminister und Notenbankchefs der führenden Industrie- und Schwellenländer G20 in Riad in Saudi-Arabien. Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist am Nachmittag in Riad gelandet und sagt jetzt kurz vor den Gesprächen:
Deutschland wird durch die Regelung, die jetzt diskutiert werden, sicherlich im Ergebnis mehr Steuereinnahmen generieren. Das gilt insbesondere im Hinblick auf die globale Mindestbesteuerung, denn das ist ja das große Problem. Alle Staaten, die viele Einwohner haben, ihre Infrastruktur unterhalten müssen, dafür sorgen müssen, dass die Wirtschaft dort auch stattfinden kann, brauchen natürlich auch Steuereinnahmen von den Unternehmen.
Um welche Dimensionen wir hier sprechen und wie der Stand der Diskussion ist, dazu jetzt ein Bericht von Theo Gers.
Es geht um einen Steuerkuchen von 100 Milliarden Dollar. So viel könnte die Jahrhundertreform des internationalen Steuersystems jedes Jahr an Mehreinnahmen erbringen. In diesem Jahr soll sie unter Dach und Fach gebracht werden. 137 Staaten arbeiten daran, darunter die 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer, kurz G20. Sie alle wollen Google, Amazon und die anderen großen Digitalkonzerne stärker zur Kasse bitten. Konzerne, die sich bislang, und das völlig legal, einer Besteuerung weitgehend entziehen. Ihre Geschäfte machen sie auf Webseiten, in der weltweiten Datencloud oder mit Streamingdiensten und nicht mehr in Betriebsstätten wie etwa Fabriken, wo das bisherige System der internationalen Besteuerung ansetzt, das auf klassische, alte Industrien ausgerichtet ist. Österreich, Frankreich oder Spanien haben deshalb Druck gemacht und wollen nationale Digitalsteuern einführen und nur dann auf diese verzichten, wenn es eine globale Lösung gibt. In der saudischen Hauptstadt Riad wollen die G20-Finanzminister nun die Fortschritte bewerten, die eben nicht auf das Konto Deutschlands gehen, kritisiert Sven Giegold, Finanzexperte der Grünen im Europaparlament.
Das ist nur erreicht worden, weil einzelne Staaten wie Frankreich, Großbritannien, Spanien gesagt haben, wir werden die digitalen Großunternehmen eigenständig europäisch besteuern. Deutschland hat sich leider in die Büsche geschlagen, aber dass es dadurch jetzt Bewegung auf OECD-Ebene gibt und dass beim G20-Treffen auch so beraten wird, das ist natürlich eine gute Nachricht.
Das neue Steuersystem stützt sich auf zwei Pfeiler. Zum einen sollen die Dienste und damit die Umsätze von Digitalkonzernen künftig stärker in den Staaten besteuert werden, in denen die Endverbraucher leben, die für Umsätze und Gewinne sorgen. In Schwellenländern wie Indien oder Indonesien haben diese Konzerne Millionen User, die Steuern zahlen sie aber woanders. Der zweite Pfeiler des neuen Systems ist ein Mindeststeuersatz, der zwischen 10% und 15% liegen könnte. Lange haben sich vor allem die USA gegen ein solches System gewehrt, weil es nicht nur, aber vor allem Digitalkonzerne treffen soll. Und das sind fast ausschließlich US-Konzerne. Um die zu schonen, fordert die US-Regierung bislang ein Optionsmodell. Konzerne sollen wählen können, ob sie lieber nach dem bisherigen Steuersystem veranlagt werden oder nach dem neuen. Um diesen Knackpunkt kreisen derzeit die Verhandlungen und so werden 19 Finanzminister in Riad versuchen, ihren 20. Kollegen, US-Finanzminister Mnuchin, ins Boot zu holen. Denn das von den USA ins Spiel gebrachte Optionsmodell bringt überhaupt nichts, sagt Sven Giegold.
Wenn die Unternehmen sich dann aussuchen können, welches Regime ihnen lieber ist, haben wir nichts gewonnen. Sondern das würde dann sicherlich dazu führen, dass die Länder, die sich die Nichtbesteuerung digitaler Geschäftsmodelle nicht länger anschauen wollen, dass dann ein Flickenteppich nationaler bzw. einer europäischen Lösung entsteht. Das ist nicht gut. Nein, Amerika muss Teil der Lösung sein, sonst kommt es zu keiner globalen Vereinbarung.
Denn dann würden nicht nur Frankreich oder Spanien ihre nationalen Digitalsteuerpläne umsetzen. Unter Zugzwang käme dann auch die Bundesregierung, die sich mit solchen Plänen bislang zurückgehalten hat. Auch aus Furcht vor Gegenmaßnahmen, zu denen US-Präsident Trump dann greifen könnte und die deutschen Industrieexporte treffen würden.
Theo Gers berichtete. Zu den digitalen Geschäften zählen auch die sozialen Netzwerke. Facebook wurde genannt, auch mit den Diensten Instagram oder WhatsApp, die zunehmend auch bei Kindern beliebt sind, auch schon im Grundschulalter. Das Smartphone drängt in diese Altersklasse der 8-, 9-, 10-Jährigen und das sorgt für neue Herausforderungen an den Schulen, aber auch für die Eltern. Eine EU-Studie hat gerade gezeigt, dass die Nutzung in dem Alter signifikant ansteigt. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Medienpsychologen Frank Schwab von der Uni Würzburg gesprochen und zunächst gefragt, wenn Kinder ohne Smartphone in der 4. Klasse einer Grundschule schon in der Minderheit sind und die Nutzung von Diensten wie WhatsApp aus dem Ruder läuft, weil problematische Bilder gepostet werden oder gemobbt wird, was ist da der Rat an Schule und Eltern?
Wir wissen auch auf Hintergrund der EU-Studie, dass natürlich bei den Lehrern und den Eltern da Ängste entstehen. Das ist natürlich ein weites Feld von Unsicherheiten, weil da auch wenig Regeln existieren, wie man damit umgehen soll. Also auf der einen Seite klopft die Technik an, auf der anderen Seite hat die Gesellschaft noch keine Normen entwickelt, wie verfahren werden sollte. Es gibt eine ganze Menge Organisationen, die sich darum kümmern, Jugendschutznetz oder Schauhin oder Clicksafe, die dann auch Vorschläge entwickeln, wie man das handhaben sollte, die auch mit den Betreibern im Gespräch sind und versuchen, die dahin zu lenken, sie da irgendwie auf diese Kinder Rücksicht nehmen. Jetzt von der Forschungsseite aus muss man sagen, ist die Sachlage natürlich schwierig, weil die Zeitspanne überhaupt nicht genügt, um evidenzbasierte, also auf empirischen Daten beruhende, dann auch zutreffende Aussagen zu treffen. Dazu fehlt uns einfach die Zeit. Die Technik schreitet schneller voran, als die Forschung das Thema dann auch adäquat betrachten kann. Und daher kann man nur so vernünftige Praxistipps geben. Also ein Aspekt ist, dass sehr oft die Eltern das rein unter diesem Technologieaspekt betrachten. Aber natürlich ist das ein gesellschaftliches Phänomen. Die Eltern nutzen selber das Smartphone. Ältere Mitschüler nutzen später Tablets und Computer. Wir wollen ja insgesamt, dass unsere Gesellschaft digitalisiert wird. Und das hat ja auch sehr viele gute Seiten. Also man muss praktisch das gesamte Umfeld betrachten. Und dann scheint es natürlich paradox, wenn die Eltern die ganze Zeit am Smartphone hängen und teilweise auch die Familienwelt so ist mit hoher Mobilität der Eltern, mit längeren Arbeitszeiten, mit entsprechenden Ansprüchen der Gesellschaft an Informiertheit und so weiter, dass man dann sagt, wir wollen das Smartphone aber so und so lang von Kindern fernhalten.
Was ist Ihre Forderung jetzt an den Gesetzgeber? Sollte er an der Stelle reagieren, dass zum Beispiel Medienbildung schon deutlich früher beginnt?
Also das ist ja eine uralte Forderung. So, uns Medienpsychologen kommt die schon fast zu den Ohren raus, weil wir das eigentlich seit Jahrzehnten, kann man sagen, schon vor uns hertragen. Die Medienkompetenz sollte in den Schulen gestärkt werden. Es ist auch ein bisschen was passiert, aber nicht so umfangreich, wie wir uns das wünschen würden. Wir haben auf der anderen Seite natürlich Organisationen wie zum Beispiel Jugendschutznetz, die ja kontrollieren, was da im Internet passiert, das auch zur Anzeige bringen und versuchen mit den Betreibern, Regelwerke auszuhandeln und entsprechende Verpflichtungen aufzubauen. Da könnte man natürlich als Politik tätig werden und sagen, da hätten wir gern gesetzgeberisch die Möglichkeit, stärker einzugreifen und auch gerade diese schwierig, sagen wir mal, zu überredenden oder zu kontrollierenden multinationalen Konzerne mit anderen Rechtsprechungssystemen und irgendwie denen doch mehr Macht, also in den diesen Verbänden an die Hand zu geben, dass die da ein bisschen mehr Einfluss gewinnen können.
Entnehme ich dem, dass Sie diese Betreiber der Dienste, also vor allen Dingen Facebook da allen voran, nicht so in der Weise kooperativ sind, wie sie es idealerweise sein könnten?
Ja, die tun schon einiges. Es ist nicht so, dass die nicht kommunizieren, aber es ist doch eher, sagen wir mal, zähflüssig. Natürlich wird kooperiert und die schlimmsten Dinge werden verhindert, aber es dauert halt doch immer relativ lang, bis dann kooperiert wird, bis ein Ansprechpartner da ist. Und natürlich ist es auch so, dass die Politik, ich sage jetzt mal, die Finanzierung dieser Tätigkeiten jetzt nicht so aussieht, dass man damit schon das Optimum erreicht hätte.
Ab wann würden Sie denn diese Medienbildung empfehlen? Ab welcher Altersklasse?
Also die Kinder kommen ja über die Eltern in Kontakt mit diesen Geräten. Das sieht man ja bei den ganz Kleinen. Also wenn sie so Säuglinge haben, dann finden die ja schon Handys interessant, weil die Eltern die ganze Zeit haben. Also von daher ist das relativ früh, ist schon da, erfolgt da so eine Art Orientierung an diesen Geräten, weil sie halt in unserem Alltag so salient, dauerpräsent sind. Und daher kann man das auch relativ früh auch schon von mir aus in Vorschulbereich, Kindergarten, mit einbauen. Es gab so eine nette Idee, da gab es so ein Heft, ein Kinderbuch mit einem Bastelbogen drin, wo man so ein Bett bauen konnte, ein Handybett. Da konnten dann die Eltern ihr Handy reinlegen und das Schlafen legen. Und da kann man in der Familie zum Beispiel vereinbaren, so ab 17 Uhr schläft das Handy oder ab 15 Uhr. Aber da müssen die Eltern als Vorbild vorausgehen und sagen, so, ich zeige jetzt meinem Kind, wie man adäquat mit dem Handy umgeht, nämlich ich lege es weg. Und dann ist Family Time und das Ding ist aus und schläft.
Sagt der Medienpsychologe oder rät er Frank Schwab von der Uni Würzburg zur Smartphone-Nutzung von Kindern. Und jetzt ein ganz anderes Thema. Proteste, die ins Leere laufen, hohe Lebenshaltungskosten und jetzt auch noch der Coronavirus. Es gibt in der Mittelschicht von Hongkong viele Menschen, die sehr konkret über das Auswandern nachdenken, was ein herber Verlust für die Wirtschaftsmetropole wäre. Birgit Eger hat Hongkonger getroffen, die bereits auf gepackten Koffern sitzen.
Wenn wir Kommilitonen von unserer Uni-Klasse uns treffen, dann ist es unvermeidlich, dass wir über Auswanderung sprechen. Wer geht wann wohin? Ich bin mir sicher, das ist eine neue Welle der Abwanderung von Intellektuellen im mittleren Alter, in höheren Positionen. Wir haben das Vertrauen verloren. Frankie Chong und seine Familie ziehen im Sommer nach Portugal. Nach einer Umfrage aus dem vergangenen Jahr denken gerade die Hälfte aller Hongkonger daran, auszuwandern. Ein weiteres Indiz, die Anträge für ein polizeiliches Führungszeugnis, das braucht man für einen ausländischen Pass, sind im Herbst um 50% gestiegen. Damals erlebte die Demokratiebewegung in Hongkong gerade ihren Höhepunkt. Die Frustration, politisch nichts erreichen zu können, trotz meist friedlicher Demonstrationen, das hat wie ein Katalysator gewirkt, meint John Hu, Rechtsanwalt und Chef einer Beratungsfirma für Auswanderungswillige. Seit Juni 2019 haben sich unsere Fälle vervierfacht. Jeden Monat erhalten wir etwa 1000 Anfragen. Die soziale Unzufriedenheit und politische Gründe haben dazu geführt, dass sich viele endgültig festgelegt haben, jetzt auszuwandern. Sie stellen fest, dass sich die Hongkonger Regierung nicht um die Probleme der Menschen vor Ort kümmert. Bevorzugt werden englischsprachige Länder, die USA oder Australien. Doch dazu braucht man viel Geld. Wer wenig Geld hat, besorgt sich einen Pass für Malaysia oder Taiwan. Aber die Mittelklasse interessiert sich für Europa. In Portugal zum Beispiel ist man mit einer Investition von rund 500.000 Euro dabei. Portugal ist auch das Ziel von Familie Cheng. Die Investition, kein Problem. Gerade haben sie ihre Wohnung in Hongkong verkauft. Dafür hätten sie zwei in Lissabon bekommen, scherzt Frankie. Außerdem sei dort das Klima angenehm und die Lebenshaltungskosten niedrig. Vor allem ist ihnen wichtig, die zwei Kinder, 10 und 11 Jahre alt, sollen in einer Umgebung mit Meinungsfreiheit und viel Natur aufwachsen. Eigentlich wollten wir erst einige Jahre später umziehen. Die Kinder sollten auf die Universität in Europa gehen. Aber weil sich Hongkong so stark verändert hat, gehen wir jetzt. Hongkong wird nicht mehr dasselbe sein wie früher. Wir sind die täglichen schlechten Nachrichten leid. Frankie war Investmentbanker in Hongkong, ein guter Posten, der ihm jetzt auch finanzielle Freiheiten ermöglicht. Er hatte das Gefühl, in seinem Job an eine gläserne Decke gestoßen zu sein. Wichtige Positionen seien alle in der Hand von Festlandchinesen. Nicht jeder Auswanderungswillige macht gleich den ganz großen Schritt und verlässt mit Sack und Pack die Stadt. Viele investieren in einen zweiten Pass, falls sich die Lage verschlechtert, weiß John Hu. Sie wollen nicht Hongkong verlassen. Aber falls sie doch müssen, können sie ihr Recht ausüben, als Plan B, als eine Art Versicherung. Nach einer Umfrage der Chinesischen Universität Hongkong gibt es 3 Faktoren, die die Auswanderung beschleunigen. Die Enge in Hongkong, die politische Unsicherheit und die Angst vor einem sozialen Abstieg. Das beschäftigt auch Michael Jung. Er ist Englischlehrer und Frankies Schwager. Ihr beider Geschäftsplan, eine Internetseite und einen Online-Sprachkurs für auswanderungswillige Hongkonger. Auch Michael wird mit seinem Wissen und mit seinem Einkommen demnächst zur Wirtschaftskraft Portugals beitragen und nicht mehr in Hongkong arbeiten. Finanziell ist das Auswandern kein Problem, aber gefühlsmäßig schon. Doch auf die Zukunftsperspektive kommt es an. Man sieht jeden Tag, was die Regierung macht. Und wenn es ihr nicht passt, hast du keine Macht, es zu ändern. Egal, wie groß die Demonstrationen hier sind, es ändert nichts. Wir müssen unseren Weg finden.
Ein Bericht von Birgit Eger. Allgemein steht die Versicherungsbranche unter Druck, insbesondere wegen der Nullzinsen. Der Allianz-Konzern ist trotzdem enorm erfolgreich, wie aus der Jahresbilanz heute hervorgeht. Michael Watzke berichtet.
Wie aufgedreht wirkte Allianz-Chef Oliver Bäte heute bei der Bilanzpressekonferenz in München. Und wenn er mal zu schnell redete, etwa
was das Thema operative Profitabilität und Wachstum angeht.
Dann schlug er sich vor laufender Kamera selbst auf die Wange, sollte wohl zeigen, wenn derzeit überhaupt jemand die Allianz schlagen kann, dann nur sie selbst.
Wir haben im letzten Jahr die 140 Milliarden Umsatz geknackt, fast 8% Umsatzwachstum. Das muss man sich mal vorstellen, das ist also mehr als zweimal so viel, wie das Weltwirtschaftswachstum war. Eines der stärksten Wachstumszahlen in langer Zeit.
Und in dem Tempo machte Bäte fast 2 Stunden lang weiter, Rekord auf Rekord.
Unser operatives Ergebnis um 3% gewachsen auf 11,9 Milliarden. Das ist, glaube ich, das 5. Rekordjahr in Folge. Und die Dividende wollen wir vorschlagen. Der Hauptversammlung soll um 7% steigen auf 9,60 Euro. Das hängt von der Zahl natürlich zusammen mit dem Aktienrückkauf, den wir gestern Abend bekannt geben mussten.
Denn, das erwähnte Bäte quasi nebenbei, die Allianz kauft eigene Anteilsscheine von bis zu 1,5 Milliarden Euro zurück. Das alles im Zeichen von Handelskriegen, politischer Krisen und sich abschwächender Weltwirtschaft.
Da kommt jetzt noch das Thema Coronavirus in China dazu. Brexit ist immer noch in Schwebe. Also das alles nicht zum Lachen.
Und trotzdem schien Bäte aus dem Grinsen nicht mehr rauszukommen. Auch nicht durch das rückläufige Ergebnis in der Schaden- und Unfallversicherung. Dort hat sich die für Versicherer entscheidende Schadenkostenquote verschlechtert. Keine Rolle spielt bisher das Coronavirus und die wirtschaftlichen Schäden, die der Erreger weltweit verursacht. Allianz-Finanzvorstand Giulio Terzariol erklärt, entscheidend sei die Ursache für eine Betriebsunterbrechung.
Und wenn die Ursache nicht eine echte Sachschaden ist, greift die Betriebsunterbrechung nicht. Es gibt spezielle Polizei, die sowas machen können, aber die sind nicht die Polizei, die wir unterschreiben. So in dem Sinne, Betriebsunterbrechung wäre für uns keine Belastung.
Pech für die betroffenen Unternehmen, Glück für die Allianz. Die will sich jetzt ein grünes Image zulegen und bei ihren Anlagen und Beteiligungen stärker auf ökologische Nachhaltigkeit setzen. Beim Thema Klimaschutz sieht Bäte sein Unternehmen als Vorreiter.
Überall nimmt die Allianz Spitzenpositionen ein und das freut mich sehr. Sogar meine Kids finden das cool.
Weniger cool finden Bätes Kids möglicherweise, dass der Klimaschutz nicht so weit gehen darf, dass er Auswirkungen auf die extrem hohe Profitabilität der Allianz hätte. Für das laufende Geschäftsjahr peilt Bäte ein operatives Ergebnis von 12 Milliarden Euro an.
Natürlich kann es auch mal passieren, dass wir das nicht schaffen, sage ich nochmal dazu, wenn wir sehr, sehr starke Naturkatastrophen bekommen oder alle Finanzmärkte zusammenkrachen. Dann kann es auch mal sein, dass wir die Ergebnisse nicht schaffen. Bisher waren wir tüchtig und wir hatten auch ein bisschen Glück.
Dass die Naturkatastrophen mit dem Klimaschutz direkt zusammenhängen, weiß natürlich niemand besser als der CEO des größten Versicherungskonzerns der Welt, Allianz-Chef Oliver Bäte.
Berichtet Michael Watzke. Und die Zahlen der Allianz nehmen wir jetzt direkt mit in den Börsensaal zu unserem Reporter Jan Plate. Herr Plate, wie sieht denn das Ganze bei der Allianz-Aktie aus?
Na, es gab ja im vergangenen Jahr zum 5. Mal in Folge operativ einen Rekordgewinn. Die Dividende für die Aktionäre wird angehoben. Es gibt ein Aktienrückkaufprogramm, bedeutet dann mehr Gewinn je Aktie. Und so ist die Allianz-Aktie im Plus mit einem Aufschlag von fast 1%.
Daimler heute deutlicher Verlierer. Warum?
Ja, das Coronavirus. Daimler sieht dadurch diverse Risiken auf sich zukommen und so zuversichtlich gestern BMW geklungen hat. Heute haben die japanischen Autobauer Nissan und Honda die Wiederaufnahme ihrer Produktion in China verschoben und die Daimler-Aktie mit einem Minus von 3%. Die Anteilsscheine von BMW geben 1,5% nach und die Papiere von Volkswagen auch mit einem Abschlag von fast 2%.
Wie sieht es denn jetzt kurz vor dem Wochenende am Gesamtmarkt generell aus?
Ja, also zunächst hat sich der DAX heute nahe seines Allzeithochs und sogar leicht im Plus halten können. Aber jetzt sind die Verluste doch größer geworden, auch mit schwächeren Vorgaben von der Weltleitbörse Wall Street. Der Dow Jones dort, der büßt rund 1% ein. Dann der deutsche Aktienindex DAX, ja, der verliert auch fast 1%, jetzt auf 13.560 Punkte. Und über die Woche steht dann ein Minus von fast 1,5% zu Buche. Frankreich übrigens erwartet, dass das Coronavirus das Wirtschaftswachstum von Frankreich in diesem Jahr um 0,1 Prozentpunkte schwächen wird.
Und dann der Blick auf Euro, Rente und Gold.
Ja, der Euro kann sich ziemlich erholen, um gut einen halben Cent. Klingt wenig, ist aber am Währungsmarkt ziemlich viel. Unter anderem helfen Wirtschaftsdaten aus Deutschland und Europa, die positiv überrascht haben. Der Euro klettert auf 1,0862 $. Deutsche Staatsanleihen waren heute ziemlich gefragt. Dementsprechend die Rendite tiefer Minus bei 0,44%. Und der Goldpreis kann deutlich zulegen, um rund 25 Dollar im Vergleich zu gestern Nachmittag auf jetzt 1.642 $.
Der Blick an die Frankfurter Börse von Jan Plate. Ganz herzlichen Dank. Und das war die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft mit Jessica Sturmberg. Hier folgt jetzt Kultur heute und ein Thema ist der Sprengstofffund bei der KZ-Gedenkstelle Mittelbau Dora. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.